Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Miss Köstling, der Podcast. Ich dachte mir, heute reden wir mal über unsere Fernsehlandschaft. Denn ich glaube, ich habe das schon oft genug erwähnt, auf Insta besonders, dass ich relativ wenig nur noch Fernsehen gucke, was in früheren Jahren mal ganz anders ausgesehen hat. Ich gucke wenig Fernsehen und wenn, dann eher öffentlich-rechtlich. Ich mag es nicht, dass Sendungen ständig durch Werbeunterbrechungen halt unterbrochen werden. Und generell finde ich auch die Sendungen, bis auf wenige Ausnahmen im Privatfernsehen, oft nicht gut, beziehungsweise oft auch sehr reißerisch, wenn es jetzt zum Beispiel um Dokumentationen, Unterhaltungssendungen etc. pp. Geht. Ich gucke auch eigentlich keine Serien regelmäßig, das mache ich schon lange nicht mehr. Es gibt eine im Öffentlich-Rechtlichen, die gucke ich, wenn die kommt, wenn ich dran denke. Aber ich gucke auch sehr viel, wenn ich gucke, in der Mediathek. Wobei das ja bei den Privatfernsehsendern wieder ein bisschen schwierig ist, weil die haben ja fast alle kostenpflichtige Mediatheken. Was ich tatsächlich auch in vielen Fällen als Abzocke bezeichnen würde. Weil die Zuschauer werden halt heiß gemacht auf bestimmte Inhalte und die kannst du dann halt nur gegen Gebühr beziehen. Natürlich ist es so, dass jede Generation ihre Sendungen hat, ihre Vorlieben, das ist ganz normal. Und ich bin jetzt auch nicht unbedingt die Person, die dann immer da sitzt und sagt, ach, früher war alles besser, früher durfte man noch mehr sagen und so. Nein, natürlich nicht. Ich finde es schon gut, dass man heute viel kritischer auch damit umgeht, was die Leute sagen im öffentlichen Raum und wie sie sich verhalten. Gerade auch, was Frauen angeht. Früher war es ja eine ganz klar dominierte Landschaft von Männern. Also große Samstagsabendshows, das gibt es selbst heute noch nicht allzu oft, wurden ja in der Regel von Männern moderiert. Viele von denen haben dann natürlich sich auch immer sehr, ja, macho will ich gar nicht mal sagen, aber halt so dargestellt, dass sie halt erhaben sind, dass sie halt über den anderen stehen. Mag es heute auch noch geben, aber heute ist es doch schon besser, was die Geschlechterverteilung angeht. Wobei, wenn man das wahrscheinlich mal wissenschaftlich betrachten würde und Statistiken erhebt, gibt es bestimmt welche, die das machen, dann wird man wahrscheinlich sehen, dass es immer noch ein Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen gibt. Das Gleiche gilt ja auch für politische Talksendungen, wobei zumindest die Öffentlich-Rechtlichen ja in den letzten Jahren immerhin, also Maybrit Illner macht das ja schon seit vielen, vielen Jahren und auf Anne Will am Sonntag beim politischen Talk folgt jetzt Karin Mioska und Sandra Maischberger macht ja auch in die Richtung was, wobei sie nochmal ein bisschen, finde ich, empathischere Art hat, wobei ich das bei Karin Mioska überhaupt nicht beurteilen kann, weil die hat jetzt erst eine Sendung gemacht, die ich natürlich nicht geguckt habe, weil, wie gesagt, ich gucke lineares Fernsehen so gut wie gar nicht. Ich nutze die Öffentlich-Rechtlichen, ja, aber dann mehr so die Mediatheken, weil ich es schon praktisch finde, dass man jetzt nicht unbedingt auf eine gewisse Uhrzeit angewiesen ist und da gebügelt und gespornt vorm Fernseher sitzen muss, sondern dass man halt einfach auch flexibel ist. Das finde ich schon gut, dass man das, wenn man dann Lust drauf hat, für eine bestimmte Zeit, und die sind ja meistens auch großzügig, die Zeiträume, in den Mediatheken abrufen kann. Und die öffentlich-rechtlichen Mediatheken sind ja bis dato frei von Gebühren, wobei das natürlich dann mit einkalkuliert wird in die Rundfunkgebühren, die man ja sowieso bezahlen muss, das wissen wir ja. Und ich weiß, auch da gibt es immer wieder Diskussionen, dass es nicht fair ist, dass man die abdrücken muss vor allem, weil viele halt auch sagen, ich nutze die öffentlich-rechtlichen Medien nicht, also ich gucke weder die Sendungen auf ARD oder den dritten Programm noch ZDF und ihre Spartensender. Außerdem hört man kein Radio im Auto, was ja auch dazu zählt, zu den Rundfunkgebühren, sondern hört sich seine MP3s an oder so. Ja, ich verstehe die Diskussion auch, vor allem, wenn man sich dann die Inhalte betrachtet, dann denke ich mir halt oft, das ist schon schwierig, dass man halt immer noch an diesem Modell festhält, wenn man dem Zuschauer im Gegenzug so wenig bietet. Was meine ich damit? Ich meine, wenn wir jetzt mal uns auf die Öffentlich-Rechtlichen beziehen, die unfassbar langen Sommerpausen von meinetwegen Vorabendserien, aber auch von Serien, die nach, also in der Primetime sozusagen laufen. Das ZDF hat ja dieses Konzept, dass jeden Tag im Vorabendprogramm so gegen 18 Uhr eine Soko kommt. Das haben sie schon seit vielen Jahren. Es scheint erfolgreich zu sein, weil sonst würden sie es nicht machen. Was man aber dazu sagen muss, ist, dass die ja schon oft im März, spätestens im April, in die Sommerpause gehen. Das heißt, es gibt dann keine neuen Folgen, sondern Wiederholungen. Und dann sind das meist auch Wiederholungen von Folgen, die gerade mal vor 2 Jahren oder so erst gelaufen sind. Nein, man könnte ja sagen, oh, dann strahlen wir die Serie in der Wiederholungsphase von Anfang an aus, weil es gibt ja vielleicht Zuschauer, die noch gar nicht alle kennen, wobei auch das, glaube ich, ist mittlerweile schon gar nicht mehr so der Fall, so oft wie Wiederholungen halt auch morgens und in Spartensendern kommt, wenn es jetzt auf ARD-Sendungen angeht. Wie gesagt, Sommerpause ab März, April und dann gibt es erst im Oktober frische Folgen. Das ist ein halbes Jahr und das finde ich persönlich echt frech, weil man zahlt ja auch dafür. Und sie sparen ja angeblich eh schon an allen Ecken und Enden. Und ja, man merkt es tatsächlich auch an den Serien, weil die setzen ja darauf, dass man möglichst viel Masse produziert im Jahr und nicht mehr auf Klasse. Das merkst du vor allem im ZDF halt leider auch. Ich meine, 30 neue Folgen Rosenheim-Cops oder 13 neue Folgen Rosenheim-Cops, das ist natürlich ein Unterschied. Und ich finde halt, dass man da auch die Qualität ganz deutlich sieht. Und in meinen Augen hat sich diese Sendung sowieso schon abgenudelt. Die ist so überflüssig, genau wie der Bergdoktor oder andere Formate. Ich weiß natürlich, es gibt genug Zuschauer, die das gucken und so lange wird es wahrscheinlich auch noch produziert und solange die Hauptdarsteller mitmachen und so weiter. Weiß ich, ist mir klar. Ich habe auch nichts gegen die Schauspieler, die da teilnehmen. Nur für mich wiederholt sich die Geschichte immer und immer wieder. Und es ist halt nichts Neues. Und ja, die bleiben halt gern bei altbewährten, anstatt vielleicht auch mal Sachen auszuprobieren. Und dafür nutzen sie halt die Rundfunkgebühren. Und ich verstehe da tatsächlich auch den Ärger von vielen Zuschauern, die gerade auch die Jüngeren, die sich diese Programme halt nicht angucken, weil das halt nichts mehr für die ist, was dort produziert wird. Wenn wir jetzt nochmal auf die Sendung im Speziellen die Rosenheim-Cops eingehen, die läuft ja auch jeden Nachmittag unter der Woche um 16.10 Uhr, 16.15 Uhr, also direkt nach heute in Europa, wenn keine Sportübertragung ist. Und die wiederholen ja schon seit Jahren immer wieder die ganzen Staffeln durch. Also ich weiß nicht, wie viele Durchläufe da jetzt schon gekommen sind. Und ich habe mal vor, es ist schon ein paar Jährchen her, tatsächlich mal an das ZDF eine E-Mail geschrieben, weil es mich interessiert hat, weil wenn, dann kriege ich das halt mit, wenn ich oben bin bei meinen Eltern, dass das dann halt um 15:45 an ist, weil es halt wenige Alternativen um die Uhrzeit gibt. Und ich hatte das ZDF mal eine E-Mail geschrieben und halt gefragt, ihr habt doch so viele tolle Serien auch in der Vergangenheit produziert, die viele Staffeln haben, aber auch welche, die nicht so viele Staffeln haben. Warum zeigt ihr die nicht auf dem 16.15 Uhr Sendeplatz und nervt die Leute, ich muss es einfach so sagen, immer und immer wieder mit den gleichen Wiederholungen. Der 5., 6., 7., 8. Durchlauf, ich habe keine Ahnung, es gibt ja mittlerweile auch so viele Folgen von dieser Serie. Ich finde, das ist tatsächlich schon so ein bisschen Verarsche am Kunden. Der Kunde ist der Zuschauer in dem Fall, der halt Gebühren zahlt, die er bezahlen muss, weil sonst kann er dafür tatsächlich, wenn er keine Geldstrafe zahlen kann, für in Knast landen. Ja, das ist tatsächlich so. Natürlich muss da erstmal einiges passieren, aber dafür kriegst du halt wirklich immer und immer wieder die gleiche Scheiße produziert und gezeigt. Und das finde ich halt auch wirklich schwierig. Und man sagt immer wieder, man möchte die jüngeren Zuschauer auch erreichen, das verstehe ich auch, aber ihr dürft nicht vergessen, viele von den Jungen gucken gar kein lineares Fernsehen mehr. Die gucken Streamingdienste, wenn sie was gucken, die gucken online. Die interessiert nicht ARD und ZDF. Aber trotzdem sind es nicht nur Leute, die vergessen, was in der letzten Folge passiert ist in irgendeiner Serie, dass ihr denen immer und immer wieder das Gleiche zum Beschallen schickt. Und wie gesagt, die Sommerpausen finde ich echt frech. Also vor allem, weil man halt in der Zeit auch Wiederholungen zeigt von der Serie, von Folgen, die noch gar nicht so lange die Erstausstrahlung zurückliegt. Anstatt, dass ihr, wenn ihr schon Wiederholungen zeigt von der Sendung, von Anfang an Wiederholungen zeigt. Nein, macht ihr nicht. Finde ich schade, weil Wie gesagt, der Zuschauer bezahlt dafür. Dass es Sommerpausen gibt, das war ja wahrscheinlich immer schon so, gibt es ja auch im Privaten, dass die dann irgendwann mit ihren Staffeln durch sind und dass man dann Wiederholungen zeigt und so weiter. Da sage ich ja nichts gegen, aber Leute, ernsthaft, von April bis Oktober ein halbes Jahr Sommerpause, das finde ich frech, muss ich ehrlich sagen. Und es betrifft ja nicht nur die Vorabendserien, es betrifft ja teilweise auch die 20.15 Uhr Sendungen, sei es die unter der Woche kommen, aber natürlich auch im Herzkino jetzt beim ZDF oder der Tatort macht ja auch eine Sommerpause, wobei der ja mit 8 Wochen, glaube ich, noch relativ überschaubar ist, die Sommerpause. Aber da muss man sich dann halt auch nicht wundern, wenn die Zuschauer abwandern und halt nicht mehr lineares Fernsehen gucken, wenn man halt immer und immer wieder die gleiche Sendung, Folge, wie auch immer, vorgesetzt bekommt. Wie ich bereits erwähnte, Privatfernsehen gucke ich in der linearen Ausstrahlung gar nicht, wegen der Werbeunterbrechungen und da ich ja sowieso wenig Fernsehen gucke, sondern tatsächlich lieber dann lese oder ein Hörbuch mir anhöre, kann ich da natürlich jetzt nicht so viel zu sagen, außer dass ich es tatsächlich auch ein bisschen schwierig finde, dass halt die Mediatheken von Sendern wie Sat1, RTL und wie sie alle heißen, dass die halt kostenpflichtig sind. Also es gibt eine Basisausgabe, aber viele Sachen sind halt nicht in diesem Basis, in dieser Basis, Basis-Abo, sagt man so, drin. Und ja, weiß ich nicht. Ich finde es schwierig. Also ich zum Beispiel nutze tatsächlich RTL Plus. Nicht, weil ich RTL so geil finde, nee, eher weniger. Ich gucke da, da gibt es manchmal ja auch Sachen, die gar nicht bei RTL laufen. Muss man mal ein bisschen durchgucken. Aber ich habe ja so eine kleine Leidenschaft für eine Sendung, die ganz sicher unter Trash TV fällt. Das ist so meine Sendung, die ich gucke. Wenn ich wirklich über nichts nachdenken will, einfach mal mich berieseln lassen will, dann gucke ich mir die Geissens an. Ich gebe das zu und die gucke ich auch nur in der Mediathek, weil ich es halt hasse, dass ständig Werbeunterbrechungen sind. Ich meine, selbst in der Mediathek, die finanziert sich ja aus Werbung, da kommen ja meistens, bevor eine Folge ausgestrahlt wird, 1, 2 Spots noch. Also es ist ja nicht so, dass die Werbung da aufhört und trotzdem soll man noch dafür bezahlen. Und das finde ich schwierig und das betrifft auch andere Mediatheken von anderen Privatsendern. Und ich weiß nicht, finde ich schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, ja, die Geissens, ich gucke die Geissens. Ich weiß, viele würden es Unterschichten-TV nennen, auch wenn die ja einen Lifestyle leben, der ja nicht Unterschicht ist in dem Fall. Ihr wisst, was ich meine. Warum gucke ich das? Ich sagte es, weil ich mich berieseln lassen möchte dann, weil ich es teilweise auch amüsant finde, wobei ich natürlich bei manchen Sachen auch mit den Augen rolle. Ich finde die Familie nicht unsympathisch, wobei ich doch schon finde, besonders bei den alten Folgen sieht man es halt auch, dass viel gescriptet ist, auch wenn sie das immer wieder abstreiten. Aber gerade so die ersten Folgen, wenn man sich die anguckt, sieht man halt schon ziemlich deutlich, dass das gescriptet ist. Also es gibt da so eine Folge ganz am Anfang, da springt dann eine mögliche Nanny, also die da zu einem Bewerbungsgespräch ist, springt in den Pool, um eine Puppe zu retten. Und überhaupt dieses ganze Bewerbungsgespräch, wie das inszeniert ist und so, das finde ich, da sieht man halt schon, dass sie da noch nicht solche Medienprofis waren, wie sie es jetzt tatsächlich sind. Man sieht es halt wirklich, dass sie da sich schon auch echt über die Jahre entwickelt haben, was diese Interviews, die dann halt immer zu den einzelnen Folgen gedreht werden, angeht. Da sieht man halt schon, dass sie wesentlich flüssiger reden, dass sie auch wesentlich lockerer wirken. Aber das ist sicherlich auch normal, wenn man neu in diesem Business ist, dass man am Anfang eine gewisse Aufregung, vielleicht auch Unsicherheit hat. Das will ich denen auch. Das ist auch jetzt keine Kritik. Ich sage nur, dass es halt auffällt, wenn man die Folgen, die früheren Folgen mit den heutigen Folgen einfach mal vergleicht. Wobei, wenn man jetzt so diese Reality-TV-Sendungen sieht, also ich meine jetzt vor allem diese, wenn Familien oder Freundeskreise, also sowas wie die Geissens oder früher die Osbournes, das ist so für mich das Erste, was ich gesehen habe auf MTV, das habe ich damals tatsächlich auch verfolgt, finde ich, sieht man schon Unterschied zwischen der deutschen TV-Landschaft, als auch, das ist in dem Fall, war es ja MTV USA-Landschaft, wenn man sich da diese Reality-TV Doku, wie auch immer man es nennen möchte, Sendung anguckt, finde ich schon, dass die Deutschen ein bisschen mehr Niveau haben. Ich sehe das natürlich auf Social Media auch immer mal Ausschnitte von The Real Housewives of, keine Ahnung, gibt es ja ganz viele Ableger. Ich kenne natürlich auch diese Kardashians und ja, die haben ja ein Imperium sich aufgebaut. Davor habe ich auch immer Respekt, weil dumm können die nicht sein. Die haben eine sehr geschäftstüchtige Mutter. Die Mädels sind auch alle sehr geschäftstüchtig. Ich will das auch gar nicht beneiden, ob sie jetzt... natürlich haben sie alle ihre Skandelchen, das gehört auch dazu. Aber wenn ich das vergleiche, The Kardashians mit zum Beispiel den Geissens, ja, ich vergleiche das jetzt mal miteinander. Und bei den Kardashians kann ich sogar ein bisschen mitreden. Ich bin jetzt nicht jemand, der das regelmäßig guckt, aber ich habe sowohl die alte als auch die neue Reality-Sendung, habe ich schon Folgen von gesehen. Und ich finde schon, dass es da bei den Geissens wesentlich authentischer wirkt, dass ich denen das eher abkaufe, dass das wirklich so abläuft, als zum Beispiel den Kardashians, weil ich meine, schon alleine dieses total clean eingerichtete, wie die wohnen, null Gemütlichkeit, auch wenn man viel Geld hat, aber wenn man zu Hause ist, möchte man da nicht irgendwie so eine gewisse Gemütlichkeit haben. Ich meine jetzt gar nicht, dass man alles mit Tinne vollgestellt hat, das haben die Geissens ja auch nicht, aber man merkt halt schon, dass die Geissens halt auch da wohnen, da leben, dass sie die Sachen auch nutzen, so wie die Yacht und ihre Wohnungen und Wohnsitze und so weiter. Und bei den Kardashians kommt halt oft der Eindruck auf, dass die halt tatsächlich da nur für ihre Filmaufnahmen sind, weil ich sehe da keine Fotos an den Wänden hängen. Ja, es ist alles sehr clean eingerichtet. Da gebe ich dann ehrlich zu, finde ich dann tatsächlich die Geissens wesentlich unterhaltsamer, weil auch wenn da mit Sicherheit viel gescriptet ist, auch wenn es abgestritten wird, finde ich, dass es doch authentischer wirkt als The Kardashians oder diese anderen Sendungen. Man muss nicht darüber streiten, dass auch die sehr polarisieren, jetzt die Geissens zum Beispiel, weil gerade auch Robert oft Aussagen tätigt, da denkst du dir, eigentlich geht das gar nicht, aber ein Robert Geiss darf das. Also natürlich darf er das eigentlich auch nicht, aber er macht es halt einfach, weil dem kann egal sein eigentlich, was die Leute denken. Der hat ausgesorgt, der hat sein schönes Leben, was er sich erarbeitet hat. Und davor habe ich, wie gesagt, immer Respekt, wenn sich Leute so einen Status erarbeiten. Ob man jetzt so protzen muss, sei dahingestellt, das muss jeder selbst wissen. Ich meine, man muss es ja nicht gucken, weil indem man es guckt, unterstützt man es ja auch in irgendeiner Art und Weise. Von daher finde ich, ist es immer unangebracht, wenn man die Leute dann kritisiert, wenn sie das zeigen, was sie haben. Weil wenn es danach ginge, dürfte keiner überhaupt irgendwas zeigen, weil es immer irgendwo Menschen gibt, denen es schlecht geht, die nicht mal das Nötigste haben. Ich glaube, das ist uns allen auch bewusst. Und man guckt ja solche Sendungen auch nicht, weil man das, also ich zumindest nicht, weil ich die dafür kritisieren möchte, wie sie leben, sondern einfach, weil man sich berieseln lassen möchte, weil man einfach auch mal aus dem Alltag, der ja mitunter sehr fordernd sein kann, entfliehen möchte. Und dafür finde ich solche Sendungen wirklich gut geeignet, muss ich ehrlich sagen. Ich gucke mir halt diese Sendung dann in der Mediathek an und gucke dann meistens mehrere Folgen hintereinander weg. Also ich gucke das jetzt nicht jede Woche. Momentan strahlen sie ja immer jede Woche zwei neue Folgen aus, sondern ich gucke dann immer gesammelt 2, 4, 6 Folgen, je nachdem, wie ich gerade Bock habe, wenn ich mal zu nichts anderem Lust habe. Also ich bin da schon dann immer, dass ich da am Ball bleibe und dann auch wirklich das kontinuierlich weitergucke, aber dann eher gesammelt. Und ich muss mich dafür auch nicht rechtfertigen, finde ich. Ich finde das vollkommen okay. Und ich sage auch nichts gegen Menschen, die sich andere Formate angucken, weil ich meine, das Angebot ist ja nun mal da. Und das Angebot wäre nicht da, wenn es nicht so viel Nachfrage danach gäbe. Wenn wir noch weiter über Formate reden, dann gibt es ja diese diversen Dating-Formate. Da muss ich ehrlich sagen, da bin ich ein bisschen raus, weil da kann ich nicht so wirklich gut mitreden und beurteilen. Ich kriege natürlich das mit, was auf Social Media darüber berichtet wird. Und das ist nicht wenig oder nicht nur Social Media. Man muss sich ja auch nur einschlägige Zeitungen angucken. Also ich gebe ja auch zu, dass ich die Bild-Zeitung verfolge, weil die verdrehen zwar viel und da ist auch oft Sachen an der Wahrheit vorbei, nennen wir es mal so. Aber ich finde schon, die sind ja oft schon sehr früh auch bei manchen Dingen informiert und deswegen verfolge ich das auch. Gebe ich zu, schäme ich mich nicht für, aber natürlich lese ich auch seriösere Zeitungen. Also ich lese tatsächlich mehr online. Wir haben aber auch bei uns eine Lokalzeitung. Also da könnte ich auch jederzeit reingucken. Aber das ist ein anderes Thema. Also diese Dating-Formate, da bin ich ein bisschen raus. Das kann ich nicht so beurteilen, weil ich die halt einfach nicht gucke. Ich gucke weder den Bachelor, da habe ich damals die allererste Staffel verfolgt. Also jetzt nicht regelmäßig, aber ich habe sie zumindest verfolgt. Das muss so 2003, 2004 gewesen sein. Also da war noch die Siegerin war Schornsteinfegerin, das weiß ich noch. Es ist mir in Erinnerung geblieben. Der hat sich aber dann später doch für die Zweitplatzierte entschieden. Keine Ahnung, ob die noch zusammen sind heute, das kann ich nicht beurteilen. Das war die einzige Bachelor-Staffel, die ich gesehen habe. Aber natürlich kennt man die einzelnen Bachelors der vergangenen Jahre trotzdem irgendwie, weil die ja alle auf Social Media unterwegs sind. Und ihr wisst, ich bin auf Social Media auch unterwegs und auch gar nicht so wenig. Ja, ich könnte weniger sein, aber ich finde, es ist halt ein sehr faszinierendes Medium auch. Und das kriege ich natürlich mit. Ich kriege auch die ein oder andere Teilnehmerin oder die Bacheloretten und wie sie alle heißen. Das kriegt man schon mit oder auch von anderen Reality-Sendungen. Viele nennen es ja auch Bums-Formate. Ich weiß nicht, ob das wirklich immer so zutrifft. Was man so hört, würde ich sagen, ja, ist schon in gewisser Weise gerechtfertigt. Ich kann es aber tatsächlich nicht beurteilen, weil ich es wirklich nicht gucke. Das Einzige, was ich davon mitkriege, ist, wenn halt mal irgendwo Ausschnitte gezeigt werden im Internet, die dann vielleicht auch viral gehen, die dann vielleicht auch einer gewissen Komik nicht entbehren, sagen wir es mal so. Und ich verurteile auch die Leute nicht, die das gucken, weil, wie gesagt, wäre die Nachfrage nicht so groß, würde es nicht so viele Formate geben. Und ich finde es halt interessant. Ich finde auch gut, dass es mittlerweile auch Sendungen für die LGBTQ+-Community gibt, weil ich finde, wir leben jetzt im 21. Jahrhundert und da gehört das auch einfach dazu. Es müsste viel mehr normalisiert werden. Das ist nur meine Meinung dazu. Aber wie gesagt, ich kenne diese Leute halt tatsächlich hauptsächlich aus Social Media, von Social Media Plattformen so. Und dann gibt es ja noch die Sendungen, in denen dann Promis und sogenannte Promis teilnehmen können, Reality-TV-Sendungen. Sei es das Dschungelcamp, sei es Promi Big Brother, was gibt es denn da noch? Ich muss mal überlegen. Sommerhaus der Stars, glaube ich, heißt das. Ich kenne diese, wie gesagt, ich gucke diese Sendung nicht komplett, sondern halt nur Ausschnitte, die es auf Social Media gibt. Dann gibt es, ich muss mal überlegen, jetzt ganz aktuell läuft eine Sendung, die heißt Forsthaus Rampensau. Da habe ich so ein paar Ausschnitte gesehen, da habe ich gedacht, Halleluja, was ist das denn? Also das fand ich schon echt krass. Und dann habe ich noch gedacht, wer sind die alle? Also natürlich Erkan und Stefan kenne ich. Aber dann, und die Gina Lisa, aber sind das dann wirklich Promis? Gut, das ist wieder eine ganz andere Sache wahrscheinlich, aber gut. Ja, Dschungelcamp habe ich tatsächlich die ersten Jahre geguckt. Damals war es natürlich was Neues, es war faszinierend. Da waren tatsächlich damals auch viele Leute drin, die den Begriff prominent zumindest in meinen Augen ausgefüllt haben, auch wenn viele von denen schon jahrelang vielleicht nicht mehr so stattgefunden haben in den Medien, weil die Glanzzeiten vorbei waren. Aber ich gucke tatsächlich die letzte Staffel, die ich auch, wo ich einzelne Folgen zumindest von gesehen habe, ist tatsächlich die Staffel, ich glaube, das war die 6. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, wenn da irgendwie von euch Fans dabei sind, in der Brigitte Nielsen gewonnen hat. Also da lebt Dirk Bach auch noch. Ich glaube, das war die letzte Staffel, die er moderiert hat vor seinem Tod. Danach habe ich nicht eine Folge mehr gesehen. Natürlich kenne ich die Ausschnitte. Wie gesagt, ich wiederhole mich. Ich weiß, man findet ja alles im Netz. Man sieht es auf Social Media, selbst wenn man das gar nicht sucht. Beim Durchscrollen wird vor allem auf TikTok auch, werden dir immer Ausschnitte gezeigt. Wie gesagt, die Bild-Zeitung, die zum Beispiel, aber auch andere Zeitungen und Medien berichten ja auch regelmäßig darüber. Ja, ich muss ehrlich zugeben, ich habe jetzt mal geguckt, der diesjährige Cast, für mich die einzige Person, die da wirklich, weil die Sendung heißt ja, ich bin ein Star, holt mich hier raus, sich Star nennen darf, ist der Heinz Hönig. Ich weiß nicht, wie er sich im Camp schlägt, keine Ahnung. Ich kenne ihn tatsächlich von Dr. Specht und von anderen Serien und Sendungen und Filmen. Also den kenne ich tatsächlich auch seit meiner Kindheit. Der hat eine lange Karriere hinter sich, auch wenn er jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so präsent war. Das ist für mich einer, der sich zu Recht Star nennen kann. das ist vielleicht auch Definitionssache. Dann sind da Ex-Frauen von dabei, wobei die eine ja schon wieder raus ist. Finde ich auch immer schwierig, wenn dann Partner oder Ex-Partner von mehr oder minder berühmten Persönlichkeiten dabei sind in solchen Reality-Formaten. Gut, die brauchen alle Geld, das ist mir auch bewusst. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Die allermeisten machen nicht damit, auch wenn sie das erzählen wegen dem großen Abenteuer, sondern einfach, weil die Kohle stimmt, ne? Aber gut, das muss auch jeder selber wissen. Das will ich auch gar nicht verurteilen. Aber die allermeisten kenne ich. Gut, den Tim kenne ich halt, weil er halt schon auf Instagram und TikTok recht präsent ist. Ich habe auch nichts gegen ihn. Wen kenne ich denn noch davon? Ich muss jetzt mal überlegen. Puh, ja, Heinz Hönig, die Ex-Frauen von kenne ich natürlich auch. Ich glaube, das war's auch schon. Und am Anfang, also die erste Staffel, wenn ich mich zurückerinnere, da war ein Costa Cordalis, auch wenn der da schon seine besten Zeiten lange hinter sich hatte, aber den kennt man ja oder kannte man ja. Dann eine Lisa Fitz, dann zu der Zeit auch natürlich durch Deutschland sucht den Superstar, der Kübelböck war ja auch dabei, Gottlieb Wendehals war, glaube ich, dabei. Ach, so einige waren halt dabei, ne, die man kannte, Carlo Trenart, Caroline Beil, Mariella Ahrens, also schon Leute, die auch in der TV-Landschaft tatsächlich stattfinden. Achso, David O'Donkor kenne ich, das kann ich ja nicht vergessen hier, der kommt ja hier aus Ostwestfalen, so wie ich. Also sorry, David O'Donkor kenne ich natürlich auch als Fußballer, als derjenige, der in Dortmund das Tor vorbereitet hat. Logisch, ganz vergessen. Sorry, David O'Donkor. Mein Bruder wird mich jetzt killen, weil der hat immerhin, weil mein Bruder auch Dortmund-Fan ist, der hat ein Foto mit David O'Donkor mal in der Disco gemacht. Aber das ist ein anderes Thema. Und das, was ich von diesem Sommerhaus der Stars immer so mitgekriegt habe, da gibt es ja auch dann immer Ausschnitte, das finde ich teilweise echt schon heftig, wie da erwachsene Menschen miteinander reden, wie die sich beschimpfen, wie die sich vor allem auch gegeneinander verschwören. Das ist schlimmer als im Kindergarten, wenn einer dem anderen die Schaufel weggenommen hat. Ich meine, ich verstehe total, dass solche Formate Faszination ausüben auf die Leute. Das ist ein bisschen, da wird der Voyeurismus bedient, den wir ja alle in uns tragen, in irgendeiner Art und Weise. Bei dem einen ist es minimal, bei anderen ist es extrem ausgeprägt. Ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn jemand sowas guckt. Wie gesagt, die Angebote sind ja da. Ich würde mir halt nur generell wünschen, dass ein Sender, egal um welchen es geht, viel eher eingreift, wenn man halt sieht, es kommt ganz offensichtlich zu Verschwörungen von Teambildung in dem und Ausschluss und Diskriminierung, Mobbing, wie auch immer, von anderen. Da würde ich mir persönlich wünschen, dass da ein Sender während der Dreharbeiten auch hart durchgreift, weil, wie gesagt, es hat ja seine Zuschauer und es gucken viele und ich fände es halt wichtig, dass man da auch ganz klar dann Position bezieht und dann halt sagt, hey, das geht so nicht, das ist Mobbing von Feinsten, das ist diskriminierend, wie auch immer, das können wir so nicht durchgehen lassen. Wir machen da jetzt was gegen, weil, wie gesagt, es gucken viele Leute und es wird dann vielleicht auch viel mehr als normal erachtet, wie die Leute da miteinander umgehen. Also ich kann das ja sowieso schon mal gar nicht haben, wenn Leute sich einfach anschreien, anstatt sachlich miteinander zu diskutieren. Ich hasse Schreierei immer schon. Und es ist für mich so, wer schreit, der lügt, hat man immer früher gesagt. Wisst ihr, was ich meine? Natürlich liegt da viel Emotionalität drin und ich kann mir auch vorstellen, dass es wirklich schwierig ist, da so rumzusitzen. Vor allem ist es ja oft auch ein Problem, dass es so ultra langweilig ist. Und wenn Situationen langweilig sind, dann gehen sie noch langsamer vorbei gefühlt, als sie sowieso schon vorbeigehen. Aber sie werden natürlich auch gut entlohnt, das muss man natürlich auch dazu sagen, ne? Also ich weiß jetzt nicht die einzelnen Gagen. Ich glaube, da ist natürlich dann auch immer nochmal wichtig zu wissen, wie clever jemand dann seine Gage verhandelt. Und selbst wenn du das Format abbrichst, kriegst du ja immerhin noch einen Teil von der Gage. Also du gehst ja nicht komplett leer aus. Und ich finde halt schon, dass da halt viele echt einen Lagerkoller kriegen. Das kann ich sogar nachvollziehen. Also für mich wäre das auch gar nichts, selbst wenn ich irgendwie in irgendeiner Art und Weise berühmt wäre. Ich könnte an solchen Formaten überhaupt nicht teilnehmen, weil erstmal zeigst du da ja automatisch so viele Dinge von dir, die ich gar nicht den Leuten zeigen möchte, weil klar, ich bin auf Social Media aktiv, ich mache einen Podcast, ich zeige auch einiges von mir, gerade wenn es auch um Mental Health geht, um das eigene Befinden und so weiter, aber es gibt so viele Dinge, die einfach für mich nicht in die Öffentlichkeit gehören aus meinem Leben. Also es ist jetzt nur meine Meinung, ne? Dass ich für solche Formate generell, auch für Big Brother zum Beispiel, was ja früher mit Normalus war, und selbst das wäre nie was für mich gewesen, auch nicht als es noch für Normalus war, weil man einfach viel zu viel von sich, von seiner Verletzlichkeit, von seinem Charakter auch preisgibt, weil du kannst dich nicht wochenlang, monatelang verstellen. Ich glaube, das kann kein Mensch, kann mir keiner erzählen. So irgendwann zeigst du dein wahres Ich. Umso länger du in so einem Format bist, umso wahrscheinlicher wird es dann, dass das dann zu diesem Punkt kommt. Und also für mich wäre so ein Format nie was, auch wenn man natürlich gerade auch, wenn man so ein Sternchen ist aus Reality-TV-Formaten, mit Sicherheit ein gutes Taschengeld verdienen kann. Und wenn man das vernünftig anlegt, zur Seite legt, nicht gleich alles verprasst, könnte ich mir vorstellen, dass man sich dadurch auch sicherlich ganz gut Rücklagen bilden kann, denke ich. Vielleicht ist es naiv gedacht, aber ich bin jetzt auch nicht diejenige, wenn ich einen Haufen Geld habe, der das dann alles wieder zum Fenster rausschmeißen würde, weil ich sage immer, mehr als ein Auto könnte man eh nicht fahren, mehr als ein Haus kann man nicht gleichzeitig bewohnen, wisst ihr, was ich meine. Aber gut, das sieht auch jeder anders, ne? Ist ja ganz klar. So, von Reality-TV kommen wir zu Casting-Sendungen. Ich glaube tatsächlich, dass die sich generell sehr abgenutzt haben. Ich habe damals so die ersten Staffeln Deutschland sucht den Superstar und auch Popstars tatsächlich verfolgt. Weil es war was Neues, es war spannend. Ich war auch in einem Alter, in dem mich sowas noch interessiert hat. Also Popstars, die erste Staffel lief 2000, 2001. Da war ich 18. Und DSDF lief ja anderthalb, zwei Jahre später. Also da fand ich solche Sendungen durchaus interessant. Da habe ich auch noch Privatfernsehen geguckt in der linearen Ausstrahlung. Ja, ich glaube tatsächlich, dass sich das so ein bisschen abgenudelt hat. Die ersten Gewinner waren ja auch mit der ein oder anderen Ausnahme diejenigen, die die erfolgreichsten Karrieren hatten. Sei es die No Angels, sei es der, wie hieß der, Alexander Klavs, der ja dann später, oder macht er ja auch, glaube ich, noch Musicals macht, was ja auch ein ehrenwerter Job ist und so weiter. The Voice habe ich tatsächlich noch nie im linearen Fernsehen gesehen, obwohl ich tatsächlich, ich sage so oft tatsächlich heute, sorry, obwohl ich natürlich da sehr viele Ausschnitte kenne, auch aus internationalen Sendungen, da ist das Niveau ja auch echt hoch. Aber man merkt gerade auch in Deutschland, ich wüsste jetzt keinen The Voice-Kandidat, der so richtig in den Charts eingeschlagen hat. Ich glaube tatsächlich, dass die Leute von solchen Formaten übersättigt sind. Wobei ich The Voice echt kein schlechtes Format finde, aber es läuft halt auch nicht im Öffentlich-Rechtlichen. Und deswegen macht es für mich keinen Sinn, das in der linearen Ausstrahlung zu gucken. Zumal da auch meistens nicht die Musik, also die Genres bzw. die Art von Musik bedient wird, die ich jetzt persönlich bevorzugen würde. Aber das ist ja nur Geschmackssache. Aber bei The Voice finde ich interessant, und da kannst du ja auch auf YouTube, auf Instagram, TikTok, Facebook, egal wo, da kannst du ja auch Ausschnitte von den ganzen Castings weltweit gucken. Und das finde ich echt faszinierend, was es da überhaupt für Talente gibt, sowohl in Deutschland als auch international. Ja. Das zu Casting-Sendungen. Es gab ja auch mal Star Search in Deutschland, was ja, ich weiß nicht, läuft es in den USA noch? Ich weiß, dass es da sehr, sehr lange sehr erfolgreich war. Da haben ja auch so Stars wie Britney Spears, Christina Aguilera so ihre ersten Sporen verdient. Das fand ich damals tatsächlich spannend, Star Search. Wobei ich jetzt die Model-Kategorie nicht gebraucht hätte. Aber das ist auch Geschmackssache. Aber hat ja hier nur zwei Staffeln überlebt. Das hat Kai Pflaume damals moderiert. Auch so zwei, drei oder so muss das gewesen sein. Ja, dann hätten wir ja noch Germany's Next Topmodel. Die Sendung finde ich tatsächlich sehr, die sehe ich sehr kritisch, muss ich zugeben. davon habe ich tatsächlich, jetzt ist es schon wieder da das Wort, also wenn ich es heute noch ein paar Mal sage, seht es mir nach, habe ich damals die ersten Staffeln auch verfolgt, fand es auch spannend. Ich habe auch auf, ich glaube, da gab es noch Viva und die haben dann immer die amerikanische Version mit Untertiteln gezeigt, mit Tyra Banks. Fand ich auch spannend. Aber mir fällt auf, vielleicht ist das auch nur mein Empfinden, vielleicht liegt es auch daran, dass ich natürlich auch über die Jahre älter und reifer und gescheiter vielleicht auch geworden bin. Ich finde, die Heidi Klum hat sich sehr zu ihrem Negativen verändert. Ich mochte die am Anfang ihrer Karriere unheimlich gerne. Ich fand die erfrischend. Natürlich, wir müssen nicht darüber diskutieren, bildhübsche Frau. Auch noch jetzt mit 50 finde ich sie hübsch. Da finde ich, gibt es auch nichts zu diskutieren. Wer was anderes sagt, gut, jeder hat ja seine Meinung. Ihre Outfits, auch das ist Geschmackssache, finde ich manchmal ein bisschen drüber, aber okay, wenn sie sich darin wohlfühlt, ihr muss es gefallen, nicht mir. Aber ich finde sie tatsächlich auch von ihrem Verhalten schwierig mittlerweile. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie halt selber auch 4 Kinder hat, darunter 2 Töchter, wo ja eine auch in ihre Fußstapfen versucht zu treten, wie sie da teilweise über die Jahre mit den Mädchen umgegangen ist, mit ihren Mädchen. Ja, natürlich, wenn man Erfolg haben will, was erreichen will, steckt da harte Arbeit dahinter und man darf vielleicht auch in vielen Situationen nicht so empfindlich sein. Wobei ich persönlich ja immer der Meinung bin, Sensibilität ist etwas, was keinem schadet, wenn man eine gewisse Sensibilität hat. Aber ich finde es halt schwierig. Vor allem viele Jahre hieß es ja auch, ja, du bist zu dick, obwohl die Mädels schon so extrem dünn waren. Mittlerweile geht ja der Trend ein bisschen dahin, dass auch kurvigere Frauen in der Modeszene wahrgenommen werden. Ob es bei Haute Couture ist, kann ich nicht so beurteilen. Ich bin da nicht so im Thema drin, obwohl ich Mode an sich schon faszinierend finde. Aber ich finde halt der Umgang halt teilweise auch schwierig, wie die Mädchen miteinander umgehen. Gut, das ist ein Konkurrenzkampf. Ich denke auch, dass da viel gescriptet ist, beziehungsweise dass da auch von der Produktion immer mal so kleine Bömmchen reingeschmissen wird, damit es zu Eskalationen kommt. Kannst du mir erzählen, was du willst? Die haben da mit Sicherheit Leute, die dann sehen, oh, da könnte man noch ein bisschen nachsticheln und dann explodiert die und die. Und dann haben wir wieder richtig coole Aufnahmen für die Sendung, fürs Fernsehen. Wird mit Sicherheit so oder ähnlich ablaufen. Ja, die Sendung finde ich schwierig, vor allem, weil halt auch sehr, sehr viele sehr junge Mädchen das gucken. Auch Jungs natürlich. Dieses Jahr hat sie auch zum ersten Mal Männer dabei. Was ja in Österreich, soweit ich weiß, schon seit vielen Jahren der Fall ist. Also da laufen die Deutschen schon sehr hinterher. Ich finde, es ist halt einfach eine Show, in der eine Heidi Klum halt ihre Allüren ausleben kann. Das ist mein Empfinden zu dieser Sendung. Wobei ich sie ja in den ersten Jahren tatsächlich auch geguckt habe, wie ich ja bereits erwähnte. Aber da war ich selber Anfang 20 und habe dann noch vielleicht einen anderen Blick drauf gehabt. Und durch die ganzen Erfahrungen, die ich in meinem Leben machen musste, auch durch Mobbing und überhaupt auch Erlebnisse, die ich mitbekommen habe, wird man ja selber auch viel sensibler. Ich war eh schon immer ein sensibler Mensch. Und ja, also die Sendung finde ich sehr schwierig. Generell solche Formate, wo es halt auch um Äußerlichkeiten geht. Weil das ist halt oft auch einfach ein persönlicher Geschmack. Und es sind Trends. Und ich finde, Menschen sollten keine Trends sein. Aber gut, es hat immer noch so viele Zuschauer, dass es immer weiter produziert wird. Ich kann nur sagen, verbieten kann man das seinen Kindern nicht, sowas zu gucken ab einem gewissen Alter. Ich glaube, das ist schwierig, aber ich würde tatsächlich versuchen, wenn ich Kinder hätte, was ich ja nicht habe, dass ich die davon überzeuge, dass sie sich die Sendung vielleicht nicht unbedingt angucken, weil es auch nicht unbedingt eine Vorbildsfunktion darstellt, wie man miteinander umgeht. Ich könnte jetzt noch stundenlang weiterreden zu dieser Thematik, weil ich finde, die Medienlandschaft, die Fernsehlandschaft gibt unheimlich viel her. Man kann unheimlich viel diskutieren, ob man Dinge gut heißt oder nicht. Ich verurteile niemanden, der sowas guckt. Wie gesagt, die Geissens gucke ich selber, manchmal auch die Kardashians. Ich gucke übrigens, falls das jemanden interessiert, aber auch darüber können wir nochmal eine Folge machen irgendwann. Was ich gerne gucke, sind Dokumentationen. zu Geschichtsthemen, aber auch zu aktuellen Themen. Ich habe zum Beispiel eine BBC, die machen auch sehr gute Dokumentation erst kürzlich gesehen. Und zwar war das rund um die Krönung von König Charles. Ich glaube, die lief in Großbritannien zu Weihnachten im Fernsehen. Und du kannst die halt, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es heißt. Ich glaube, Charles III Coronation Year oder so ähnlich. Und du kriegst sie auf YouTube, die komplette Folge. Ist natürlich in Englisch, wird gesprochen von Helena Bonham Carter. Und ich mache das immer so, wenn ich eine Dokumentation in Englisch gucke, die dann halt auch keine deutschen Untertitel hat. Also wenn es die Möglichkeit gibt, deutsche Untertitel zu gucken, stelle ich sie mir tatsächlich ein. Nicht, weil ich permanent lese, sondern einfach, weil ich dann die Möglichkeit habe, während des Guckens schnell, also man hat ja den Blick drauf, wenn mir was unklar ist, mitzulesen, wisst ihr? Aber das war jetzt bei YouTube nicht, aber ich habe den englischen Untertitel angemacht. Beziehungsweise war der an, weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall habe ich das mit englischen Untertitel geguckt, was ich super fand, weil du dann nochmal Begrifflichkeiten, die dir vielleicht aufgrund von Akzenten von Sprechern oder so nicht ganz klar verstanden hast, mitlesen kannst und dann das für dich selber übersetzen kannst im Kopf. Das ist eine sehr gute Doku, wie ich finde. Die BBC hat generell gute Dokumentation. Auch Vox hat viele Jahre Süddeutsche Zeitung TV gemacht. Das habe ich geliebt. Das kam immer sonntags abends, relativ spät. Und das habe ich jede Woche tatsächlich geguckt, weil die hatten aus allen möglichen Themenbereichen, sei es reiche Leute an der, jetzt als Beispiel, an der Côte d'Azur oder Leute, die gerne Wintercampen oder Hintergrundberichte auf dem Oktoberfest, wie die das alles aufbauen, wie die Leute im Hintergrund arbeiten, die Sanitäter, die Polizisten, aber auch Sicherheitspersonal, die Wirte, die Bedienungen, die Security. Ich fand das super, super interessant, solche Dokus zu gucken. Süddeutsche Zeitung TV gibt es leider in der Form nicht mehr, was ich sehr, sehr schade finde, weil das war eine Sendung, die ich wirklich regelmäßig geguckt habe, weil ich es einfach gerne mag. Ja, wie gesagt, wir können gerne nochmal sowas in die Richtung machen. Ich habe ja gesagt, es wird nicht nur ernste Themen hier geben, sondern auch Gesellschaftsthemen. Und ich hatte gedacht, das wäre jetzt mal ein interessantes Thema, über die deutsche Fernsehlandschaft zu sprechen. Ob es jetzt lineares Fernsehen oder Streaming-Fernsehen ist, spielt ja keine Rolle. Ihr habt jetzt so ein bisschen Eindruck, wie ich so manche Dinge empfinde, wie sich das Sehverhalten bei mir tatsächlich auch über die Jahre verändert hat. Ich habe früher sehr, sehr viel Fernsehen tatsächlich geguckt, auch gerade in meinen jungen Jahren. Und heute, mein Fernseher hier unten bei mir, der staubt tatsächlich ein. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn in 2024 schon mal anhatte, muss ich ehrlich zugeben. Wenn, dann kriege ich das eher oben mit bei meinen Eltern, weil da läuft der Fernsehen im Hintergrund eigentlich immer tagsüber, wenn ich oben bin. Aber eine Regelmäßigkeit ist bei mir da ehrlich gesagt nicht mehr vorhanden. Vielleicht auch bin ich auch ein bisschen übersättigt über die Jahre, keine Ahnung. Wie gesagt, ich lese lieber oder höre Hörbuch oder auch mal ein Hörspiel. Ja, wie ist das mit euch? Guckt ihr gerne Fernsehen? Wenn ja, seid ihr mehr so Team Streaming oder seid ihr mehr so Team lineares Fernsehen? Egal, ob jetzt öffentlich-rechtlich, privat oder was es da alles so gibt. Oder Sky gibt es ja auch, haben wir auch zum Beispiel, also ich nicht, meine Eltern, weil mein Vater ja Bundesliga guckt und so. Ja, wie sieht das bei euch aus? Oder macht ihr auch lieber andere Sachen als Fernsehen gucken oder seid ihr so noch Team DVDs, wobei das ja auch so langsam aber sicher nicht mehr so der Fall ist, weil man halt fast alles auch streamen kann, ob jetzt kostenfrei oder ob es in irgendwelchen Abonnements dabei ist. Mein Gott, heute ist es nicht so einfach mit dem Reden, habe ich das Gefühl. Ja, wie gefallen euch solche Themen zwischendurch, zwischen all dem Ernsten, dem, ja, ich versuche das ja relativ bunt zu gestalten und mir geht's ja momentan psychisch ganz gut, warum soll ich dann die ganze Zeit so Depri-Themen machen, ne? Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst mir wie immer gern euer Feedback da, entweder hier unter der Folge direkt oder bei Instagram und oder TikTok, da heiße ich immer noch Miss Köstling. Und ich würde mich natürlich freuen über euer Feedback, weil das hilft mir natürlich auch, in Zukunft Dinge zu verbessern oder anzupassen, wenn es nicht so ganz stimmt. Kritik ist auch immer willkommen, sage ich ja immer, nur sachlich und konstruktiv bitte, Beleidigungen, Beschimpfungen etc., da gehe ich nicht drauf ein, beziehungsweise das möchte ich auch einfach nicht haben, aber habe ich bis jetzt auch noch nicht bekommen für meinen Podcast, das möchte ich an dieser Stelle auch mal kurz erwähnt haben. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Restwoche und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.